So, dann schmeiße ich das gute Teil hier mal an.
Zum zweiten Mal.
Zum zweiten Mal. Test, Test. So, hallo Leute und herzlich willkommen zum nächsten MFB-Cast, unserem Podcast-Format. Ich habe hier heute einen für euch ganz, ganz spannenden Gast. Ich hoffe, ihr sitzt mal ganz bequem, egal wo ihr das ganze Thema gerade hört, denn es wird heute wissenschaftlich. Und zwar habe ich heute den Martin Friedrichs hier zu sitzen. Er kann sich selbst gleich nochmal vorstellen. Und Martin hat für uns schon einige wissenschaftliche Artikel verfasst, die unglaublich beliebt bei euch sind. Und wir haben uns heute mal überlegt, dass wir drei der ganz, ganz spannenden, also das sind nicht die einzigen spannenden, sondern das sind drei, die thematisch sehr zusammenhängen. Die wollen wir heute nochmal als Podcast zusammenfassen, damit ihr das Ganze einfach vielleicht nochmal ein bisschen einfacher konsumieren könnt. Ja, herzlich willkommen, Martin.
Hallo, Andreas.
Magst du dich einfach vielleicht mal vorstellen?
Ja, also nochmal ganz kurz. Viele kennen hoffentlich schon die Artikel, die ich ab und zu mal für Andreas schreibe. Die Frage ist immer, warum kann gerade ich über sowas schreiben? Und das hat mich auch Andreas häufig gefragt, warum, also wie ich dazu komme, solche Themen zu haben. Und es liegt einfach daran, dass ich bin studierter Biologe, habe einen Masterabschluss in Biologie und bin gerade dabei, meinen Doktor zu machen in Biologie und arbeite hier in Berlin am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei und beschäftige mich da mit sogenannten Habitat- oder Lebensraummodellen für Fischarten. Und wir gucken uns quasi an, wo Fischarten großräumig vorkommen. Mein Studiengebiet ist die Donau dabei oder das obere Donaugebiet. Und wir gucken uns an, was in Klimawandelszenarien passiert. Also was passiert in der Zukunft? Kommen die Fische da noch vor oder nicht? Und im Zuge dieser Arbeit stolper ich natürlich über viel wissenschaftliche Literatur, die auch für uns Angler interessant ist, die aber natürlich selten in diesem Zusammenhang genutzt wird. Und das mache ich einfach über den MFB-Blog oder über die Artikel im MFB oder jetzt in der neuen App für euch quasi zugänglich.
Genau, das ist jetzt erstmal relativ viel Input, also auch mal erklärt, warum du eigentlich wissenschaftlichen Background auch dazu hast. Also du erzählst jetzt hier heute nicht nur aus deiner anglerischen Sicht, denn du bist ja auch natürlich Angler. Das war vielleicht noch ein...
Ganz vergessen.
So nebenher auch noch Angler. Aber es gibt ja ganz viel Wissen im Netz, wo Angler aus ihrer Sicht über Dinge schreiben, bloggen, Infos rausgeben, aber du hast natürlich nochmal eben ein ganz spezielles Background. Und das ist auch das Interessante eben an den Blogartikeln. Heute wollen wir uns heute mal unterhalten über das ganze Thema, welche Farben sehen Fische? So war jetzt die Headline dieser drei Artikel, die du für uns geschrieben hast. Da geht es um den Barsch, um den Zander und den Hecht. Und heute haben wir gesagt, wollen wir das Ganze mal in einen Podcast verpacken und uns mal das Ganze genauer anschauen.
Genau, da hatten wir uns vorher schon ein bisschen drüber unterhalten gehabt und wir hatten auch schon ganz kurz mal darüber zusammengefasst, dass diese Artikel, welche Farben sehen Fische, die sind ja nun auch schon relativ alt tatsächlich, also sind schon welche der ersten Artikel, die ich für MFB damals geschrieben habe. Und die sind natürlich auch super spannend, die bieten sehr viel Detailwissen auch über das Farbsehen, über die Entwicklung von den Augen bei Fischen und so weiter und so fort. Die Quintessenz ist allerdings zunächst erstmal für uns Angler ja relativ einfach, diese drei Fische, also diese Hauptfische, Hecht, Barsch und Zander, die sehen einfach relativ ähnliche Farben. Die sehen Grün- und Gelbtöne sehr gut und die sehen Kontraste sehr gut. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn man sich vorstellt, dass die Fische unter Wasser vorkommen und in der grünen, sagen wir jetzt mal mit pflanzenbewachsenen oder mit schilfbewachsenen Umgebung vorkommen, dann ist es logisch, dass diese Fische einfach auch diese Farben sehr gut unterscheiden können, weil in diesem Lebensraum auch die Beute vorkommt und man muss einfach in diesem Lebensraum gut erkennen können, wo seine Beute ist, um zu überleben.
Okay, das klingt ja jetzt auch erstmal für einen Nichtwissenschaftler sehr sinnvoll. Die ganzen verschiedenen Grüntöne, das können sie wirklich erstmal schon alle. Nehmen wir jetzt mal die drei großen Hauptraubfischarten, die wir alle so beangeln, also den Zander, den Barsch und den Hecht, die können alle die Grüntöne sehr gut unterscheiden.
Genau, also da gibt es natürlich dann so kleinere, sage ich mal, Nuancen zwischen diesen Fischarten jetzt, keine Ahnung, also man könnte zum Beispiel beim Barsch geht es jetzt speziell, wenn man sich die Entwicklung, ich wollte gerade die Ontogenese, also die Entwicklung dieser Tiere anguckt.
Du kannst es ruhig sagen, dann müssen wir es bloß danach nochmal nochmal übersetzen. Wie heißt das Fachwort
dafür? Also Ontogenese nennt man das quasi, wenn Fisch von klein, von Larve, vom Ei bis zum Adulten, bis zum erwachsenen Tier ist, die Ontogenese von dem Individuum. Und quasi während dieser Zeit verändert sich auch das Sehvermögen. Zum Beispiel beim Barsch ist es so, wenn die sehr klein sind, können die noch sehr gut die allseits bekannten UV-Farben zum Beispiel wahrnehmen, also das ultraviolette Licht nutzen.
Woran liegt das? Weil sie speziell ja eine kleine Beute haben, die sie denn als kleine Fische bejagen?
Oder? Man geht davon aus, also das sind natürlich Theorien immer, also alles bei uns in der Wissenschaft sind Theorien, manche sind besser belegt, manche sind weniger gut belegt und da ist die Theorie dahinter, dass diese ganz kleinen Barsche ja Zooplankton fressen und wenn quasi das Licht ins Wasser reinstrahlt, dann ist es besser, quasi wird auch wieder der Kontrast vom Auge durch die UV-Sichtbarkeit für den Barsch erhöht. Das heißt, er kann das Zooplankton vermutlich besser sehen und kann dadurch besser jagen. Im Laufe seiner Entwicklung verliert er einfach dieses UV-Sehvermögen. Das heißt, er kann später keine UV-Farben mehr direkt sehen. Und hat im Adulten, also quasi wenn er für uns anglerisch interessant ist, dann sieht er einfach nur ganz klasse, also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Farben es jetzt genau sind, steht in den Artikeln nochmal im Detail drin, aber dann sind es wieder die Grün- und Gelbtöne, die hauptsächlich eine Rolle spielen.
Das macht durchaus sowieso Sinn, Leute, wenn ihr nochmal schauen wollt, in der Podcast-Beschreibung werde ich euch die einzelnen Artikel nochmal verlinken, da sind auch die ganzen Studienquellen natürlich dazu auch nochmal aufgeführt, wo Martin die Dinge rausgesucht hat und zusammengefasst hat. Übrigens nochmal, jetzt haben wir ein paar Mal schon UV reingeschmissen, ich glaube immer ganz häufig, wir müssen ja nicht nur den gestandenen Angler hier sozusagen betrachten, sondern vielleicht auch den Einsteiger, der gerade seinen Schein gemacht hat, man hört immer UV aktiv und so weiter. UV bedeutet ultraviolettes Licht. Ne? Das sind die Lichtwellen, die sozusagen am tiefsten ins Wasser eindringen.
Genau. Ich bin jetzt, muss ich da auch dazu sagen, ich bin natürlich kein Physiker, ich bin Biologe, aber was natürlich auch klar ist, im Wasser werden einfach Lichtfarben absorbiert. Das ist auch in dem einen der ersten Artikel ist das nochmal ganz kurz angerissen. Es werden quasi Lichtfarben absorbiert und was viele Angler wahrscheinlich auch schon gehört haben, ist, dass zum Beispiel rotes Licht als erstes ist. Nach ein paar Metern ist rotes Licht quasi verschwunden und erscheint grau unter Wasser. Und so geht das halt quasi immer weiter. Ich glaube, von Rot über Grün über Blau bis hin dann zu den ultravioletten Farbtönen. Das heißt, ultraviolette Licht dringt am tiefsten ein. Und hat natürlich auch nochmal, wir Menschen können ultraviolettes Licht auch nicht direkt sehen, sondern wir müssen es quasi mit einer UV-Lampe anstrahlen und sehen dann den Farbton, den Gegenstand reflektiert im ultravioletten Licht. Das ist irgendwie ein bisschen komplizierter, als man sich das zunächst vorstellt. Wenn zum Beispiel heißt, ein Köder ist UV-aktiv, dann heißt das nicht, dass der Köder jetzt unter UV-Bedingungen
so leuchtet, wie man ihn mit der Lampe anstrahlt.
Genau. Das heißt quasi, er emittiert, also er sendet unter UV-Bedingungen eine andere Farbe aus, als er unter normalen Lichtbedingungen erscheint.
Ah ja, okay.
Und diese Farbe kann dann wiederum interessant sein für einen Barsch zum Beispiel auch, der an sich kein UV-Licht sehen kann, aber diese emittierte Farbe unter UV-Bedingungen des Köders, die kann für den Barsch gut sichtbar sein. Okay. Ist etwas komplizierter, aber zum Beispiel, wenn ich einen Köder unter UV-Lampe anleuchte und der erscheint rot, macht das für den Barsch vielleicht gar nicht so viel Sinn, weil ja auch Fische können rote Töne einfach nicht gut sehen, weil sie unter Wasser nicht viel vorkommen.
Ja.
Wenn ich einen Köder mit der UV-Lampe anleuchte und er erscheint grünlich, gelblich, weißlich, zum Beispiel das klassische Motoröl, wenn man das unter Wasser, das ist so ein grünes, gelblich schimmerndes Zeug, wenn man das unter UV-Licht anguckt. Das fängt gut, das hat schon immer gut gefangen und das sind auch einfach Farben, die Fische dann auch wieder gut sehen können. Und das kann natürlich durchaus Sinn machen.
Ah ja, okay. Macht ja auch schon vom Menschenverstand her Sinn, wenn man mal überlegt, wenn diese Lichtwellen am tiefsten ins Wasser eindringen, dass sich die Fische irgendwann evolutionsbedingt darauf spezialisieren, auch damit was wahrnehmen zu können. Also wir haben jetzt erstmal das Thema, du sagst, die Gelb-Ungrün-Kontraste, die können sie unter Wasser sehr, sehr gut wahrnehmen. Wir reden jetzt erstmal so ein bisschen allgemein, bevor wir gleich mal auf die einzelnen drei großen Raubfische zu sprechen kommen. Also zusammengefasst, Gelb und Grün können sie sehr gut sehen und Kontrast sehen ist ein großes Thema, ja?
Ja, also das kann man wahrscheinlich jetzt für alle drei dieser Hauptraubfischarten so unterschreiben. Das wäre einfach, genau, das ist das Wesentliche. Was natürlich nicht heißt, dass jetzt, darauf kommen wir jetzt aber wahrscheinlich noch ein bisschen zu sprechen kommen, das heißt für unsere Köderwahl heißt es jetzt nicht, dass wir einen gelben und einen grünen Köder nehmen müssen oder gelben oder grünen Köder nehmen müssen und losfahren und damit alle möglichen Fische fangen. Da spielen natürlich dann doch ganz andere Faktoren eine Rolle, die man sich interessanterweise, wie ich zumindest finde, häufig biologisch herleiten kann und sich dann Gedanken darüber machen kann, welchen Köder ich für welche Fische anwähle. Und da gibt es relativ interessante Aspekte, wenn man in die Details reinschaut.
Wenn du magst, Martin, wir können ja mal direkt mal vielleicht mit dem ersten Raubfisch mal einsteigen. Was wäre jetzt so der, wo wir mit anfangen wollen?
Ich denke, dass der absoluter Einsteiger-Raubfisch der Hecht ist. Damit werden wahrscheinlich die meisten Angler anfangen. Und wenn man sich, Köhner, ich bin Einsteiger und möchte angeln und guck mir, habe noch nie vorher mir ein, oder hab einen Angelschein gemacht und möchte Hecht angeln gehen. Kann es Sinn machen oder macht es durchaus Sinn, mich mit der Biologie von solchen Fischen zu beschäftigen einfach? Weil ich dann zum Beispiel sehe, wie gesagt, das mit dem Farbsehen, das ist ein sehr spezielles Wissen schon, das muss man schon sehr viel nachsuchen quasi. Aber was ich sofort sehe, ist, dass der Hecht zum Beispiel diese Augen nach vorne gerichtet hat und dieses größere dreidimensionale Sehfeld quasi hat, nach vorne gerichtet. Und da kann man sich immer fragen, solche Anpassungen haben biologische Kosten quasi. Das heißt, der Vorteil muss größer sein als der Nachteil. Genau. So, wenn der Nachteil größer ist, würde so eine Anpassung nicht erhalten bleiben. Das heißt, der Hecht hat jetzt aber nur mal diese nach vorne gerichteten Augen. Das heißt, die müssen sinnvoll für ihn sein.
Im Vergleich jetzt nochmal ganz kurz zum
Barsch.
Zum Barsch, der mehr zu den Seiten
reicht. Barsch und Zander haben mehr zu den Seiten, genau. Und die haben zum Beispiel, also wenn man jetzt dieses Sichtfeld, dieses 3D-Sichtfeld beim Hecht sind, glaube ich, vorne ungefähr 80 Grad, wo der Hecht dreidimensional sehen kann.
Auch sehr interessant, weil beim Menschen müssen es ungefähr, glaube ich, 180 Grad sein. Ja,
circa. Würde ich mal schätzen jetzt, oder sagen wir vielleicht so.
Ja, ungefähr 180 Grad. Also der Hecht kann nach vorne sehr gut schauen mit ungefähr 80 Grad.
Genau, beim Barsch sind es 30 Grad zum Beispiel.
Und so, du hattest vorhin schon auch das Stichwort schon mal gegeben, der Hecht ist natürlich ein, wie hast du es genannt? Ein
Lauerräuber?
Genau, ein Lauerräuber. Genau.
Das heißt, Hechte sind immer assoziiert mit Pflanzen, sitzen in den Pflanzen, müssen nach vorne gerade gucken können, eine Beute anvisieren können und die dann einfach attackieren können. So, jetzt weiß ich, der hat ein riesiges Sichtfeld nach vorne. Das heißt, er gibt dafür natürlich die Kosten her, dass er nach hinten nicht so gut sehen kann. Das heißt, er ist nach hinten hin zum Beispiel nicht so gut vor Räubern geschützt oder ja vor anderen Tieren. Jetzt weiß ich aber, er kann nach vorne gut gucken, er hat ein großes Sichtfeld. Das heißt, es macht Sinn, wenn ich einen Köder nutze, der monoton in dieses Sichtfeld reinkommt. Der Hecht kann als Lauerräuber diesen Köder in Ruhe anvisieren, visiert diesen Köder an, richtet sich sein Körper danach aus und schießt drauf den Köder drauf los. So, das heißt, es macht wenig Sinn zum Beispiel für einen Hecht einfach schon biologisch einen Köder zu nutzen, der totale Zickzack, abgefahrene Hin- und Herbewegung oben, unten, kreuz und quer läuft. Weil es einfach aufgrund dieses Sichtfelds und dieser Jagdstrategie vom Hecht nicht sinnvoll ist.
Das heißt, wir hatten ja da im Vorfeld schon mal so locker flockig drüber gesprochen. Wenn man jetzt mal von dem Klassiker momentane, der Gummiköder hat ja seinen absoluten Hype momentan, wenn man jetzt mal vom Gummifisch ausgeht, wir werden wahrscheinlich jetzt bei allen drei Fischarten fast nachher aufs Gleiche hinauskommen, dass die Grün- und Gelbtöne sehr interessant sind. Spezialisierung natürlich mal jetzt ausgenommen, wie an speziellen Gewässern, wo sich, sag ich mal, Hechte auf den Heringsfang und sowas alles spezialisiert haben. Da braucht man immer dann wieder noch andere Sachen, aber mal ganz allgemein abgerissen, von dem Gummifisch sprechen, macht es ja Sinn, dass der relativ groß ist schon mal für einen Hecht. Ja, daher auch die, wahrscheinlich deswegen fischt man auch sehr gerne große Köder, weil der einfach sehr stabil, gleichmäßig durch das Sichtfeld vom Hecht läuft und dadurch auch einfacher zu attackieren ist, oder?
Genau, also mit der Größe würde ich jetzt noch nicht ganz so mitgehen, weil zum Beispiel es gibt sehr viele Studien und gab jetzt gerade eine neue Studie aus den USA, die haben oder war vielleicht letztes Jahr schon, gibt es glaube ich auch einen Artikel zu auf der MyFishingBox, die haben quasi der Mageninhalte von mehreren tausend Hechten untersucht und was dabei rumkommt, ist einfach, dass auch selbst sehr große Hechte Köder so um die 10 bis 15 Zentimeter noch sehr gerne fressen. Das heißt, dieses allgegenwärtige oder häufig gehörte Sprichwort Go Big or Go Home für Hechte trifft wahrscheinlich gar nicht so unbedingt zu. Das Einzige, was ich dann mache, ich selektiere quasi die kleineren Fische aus, wenn ich einen sehr großen Köder fresse. Das geht so ein bisschen auf diese, hatten wir vorhin auch schon mal ganz kurz angerissen, diese Maulspaltenlimitierung von Fischen zurück. Das heißt, Fische können eben nicht zum Beispiel wie ein Löwe oder eine Hyäne oder so ein Stück Fleisch aus einer Beute rausreißen oder wie ein Krokodil, sondern sie müssen die im Ganzen schlucken
quasi. Klar.
Und dann macht es, das heißt, ein 70 Zentimeter Hecht kann keinen 70 Zentimeter Hecht, einen anderen 70 Zentimeter Hecht attackieren und fressen, sondern er muss was nehmen, was dann eins runterschlucken kann. Und dann macht es auch Sinn, relativ kleinere Beute teilweise zu attackieren, weil die einfach sehr schnell zu schlucken. Das heißt, die attackiere ich und die Chance, dass die Beute sich aus meinem Maul wieder löst, nachdem ich attackiert habe, ist relativ gering, weil ich die sofort umschließen kann, abstucken kann und dann habe ich die Nahrung. Und darum attackieren wahrscheinlich Hechte auch und auch andere Raubfische wie der Barsch und der Zander häufig Köderfische, die unter der Maximalgröße sind von dem, was sie eigentlich fressen könnten.
Na gut, das macht ja, die Natur sucht sich da immer ihren Weg und der Energieaufwand, wahrscheinlich einen großen Fisch erstmal zu erlegen, bis sie den gedreht haben, bis sie ihn schlucken können und so weiter, ist natürlich viel aufwendiger auch als ein großer. Also das ist nochmal ganz interessant, da möchte ich nochmal ganz kurz nachhaken. Also diese Studie von mehreren tausend untersuchten Hechten hat ergeben, dass es die Beutefische häufig zwischen 10 und 12 Zentimeter lag.
Genau, da gibt's auch ein witziges Tool zu, das nennt sich das Räuberbeute Längtool, steht auch in dem Artikel nochmal genauer drin. Da kann man quasi eingeben, wie groß der Hecht sein soll, den man fangen möchte und wie groß die durchschnittliche Beute ist, die so ein Hecht frisst tatsächlich. Das ist sehr interessant. Da kann man mit so einem Schieber so hin und her regeln. Leider ist es halt für die USA gemacht. Das heißt, es gibt da eigentlich nur den Hecht, es gibt den Muskie noch, es gibt ein paar von diesen Schwarzbarsch-Forellenbarscharten und den Wally, also den Verwandten vom Zander. Es gibt es leider nicht für unsere heimischen Räuber sozusagen. Aber was man immer wieder sieht, ist einfach, dass Fische nicht die maximale Ködergröße oder Beutegröße ausreizen, die sie eigentlich fressen können. Genau. Und um das wieder auf den Hecht, auf dieses Jagd, also auf die Köderwahl zum Beispiel zum Hecht zurückzukommen, ist es halt so, dass ich eben nicht diesen riesen Gummifisch brauche, sondern man sieht es ja auch wieder ganz modern. Jetzt diese Shatterbaits zum Beispiel, die sind ja auch, die werden monoton durchgeleiert. Und relativ kleine Köder, die monoton durchgeleiert werden, die fangen ja auch Hechte. Ohne Ende eigentlich. Weil einfach, weil sie monoton laufen, eine bestimmte Bewegung haben, der Hecht kann sie anvisieren und zack, attackiert die Dinger. Und klar, Ködergröße vielleicht im Jahresverlauf noch mal ein bisschen variieren oder so, also Frühjahr kleiner, Herbst größer, solche Standardsachen halt, das ist schon, das trifft natürlich auch zu, also klar.
Also man hat es ja auch trotzdem, dass man auch einen 20 Zentimeter, 25 Zentimeter Köder, einen 45, 50 Zentimeter Hecht auf einmal fängt, das gibt's ja ganz genauso. Sehr häufig ist das wahrscheinlich auch ein bisschen mehr eher Revierverhalten, der Angriff, den Feind verjagen.
Oder einfach das, so eine einfache Beute kann sich auch einfach ein kleiner Hecht nicht entgehen lassen. Wenn da so ein Fisch ganz 20 Zentimeter von meinem Maul vorbeischwimmt, dann versuche ich einfach mal zuzubeißen und guck, was da passiert.
Das würde jetzt nochmal zusammenfassend für den Hecht bedeuten, aufgrund der Studie, 10 bis, wenn wir jetzt mal einfach mal sagen, so ein 10 bis 12 Zentimeter Gummi irgendwie in grün-gelb-Tönen, das wäre eigentlich was Ideales, wo man auch als Angeleinsteiger, wenn man jetzt verwirrt ist, man weiß, der im Angelladen hängt so viel einfach an Material, dass man ein bisschen Orientierung hat, 10 bis 12 Zentimeter Gummi, grün-gelb-Töne, da ist man auch mit auf Hecht sehr gut mit ausgestattet.
Angel ich meistens auch tatsächlich nur so, tatsächlich. Also, oder 10, genau, diese, ja, vielleicht mal 15 Zentimeter, sowas. Das kann man ja auch nochmal aus anglerischer Sicht entspannt einen ganzen Tag lang werfen. Also, ich kann jetzt nicht entspannt einen ganzen Tag lang einen 25, 30 Zentimeter Gummifisch schmeißen. Das macht mir auch keinen Spaß. Sondern beim Angeln macht das ja auch, darauf kommt es ja auch ein bisschen an, die Köderführung, Konzentration und so weiter und so fort. Aber genau, ich gehe in den Laden, ich habe die Auswahl und ich sehe, okay, ich nehme einen grünlichen Köder. Irgendwas vielleicht in so einem Barschdekor ist ein grün oder ein bisschen dunklerer Rücken als der Bauch, so was halt noch ein bisschen natürlich aussieht. Grünlich, irgendwas zwischen 10 und 15 Zentimeter, Gummifisch, monoton einleiern und ich werde mein Hecht fangen.
Und alles andere ist natürlich ja auch das ein bisschen spezialisiertere Fischen, selektiver, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt heute den ganzen Tag nur 25, 30 Zentimeter Köder fischen, dann wird man da schon erstmal einen Großteil der Hechte ausschließen auf jeden Fall. Ich hatte gerade nochmal einen ganz anderen Gedanken dazu, Martin, wenn du jetzt sagst, das Sichtfeld, wenn wir jetzt mal ganz kurz beim Hecht bleiben, bevor wir zum Barsch und Zander nachher übergehen, wenn wir vom Sichtfeld reden und diesen eben 10 bis 15 Zentimeter Gummi, würde das ja auch bedeuten, dass der Köder, der muss bei 80 Zentimeter, beziehungsweise, Entschuldigung, 80 Grad, ist ja ein relativ schmales Sichtfeld, er muss ja relativ lange da drinnen bleiben, um vom Hecht wahrgenommen zu werden, über die Augen, würde es ja auch bedeuten, dass die Gewichtwahl, also Jigkopfwahl in dem Fall, wenn wir jetzt einen Gummifisch besticken, ja auch sehr entscheidend ist. Wenn wir zum Beispiel an einem See fischen, der jetzt nicht sonderlich tief ist und wir keine Strömung haben, lieber einen möglichst leichten Jigkopf auch vielleicht wählen, damit eben der Gummifisch beim Hechtangeln nicht so eine großartige Zickzack-Bewegung vollführt und dann auch nicht so schnell wieder aus dem Sichtfeld verschwindet.
Genau, also erstmal, das ist total richtig. Also beim Hechte sollte man lieber zu flach fischen als zu tief. Jetzt gut, auch wieder speziell im Winter vielleicht nicht. Wenn ich jetzt ein Typ bin, der im Winter bei minus 4 Grad noch gerne ins Wasser geht und Kunstköder schmeißt, bevor mir die Hände abfrieren, dann sollte ich vielleicht auch ein bisschen tiefer auf dem Grund fischen. Aber normalerweise sollte man Frühjahr, Sommer und im Herbst eher flacher fischen, weil die Hechte von unten nach oben attackieren. Das heißt, sie stehen auch immer so ein bisschen im Wasser, so ein bisschen mit den Augen nach oben gerichtet, um eben die Kontraste von dem hellen Himmel und die Fische quasi wahrzunehmen. Darum sind zum Beispiel Fische auch häufig oben dunkel, unten hell. Das hat man ganz oft, weil von oben quasi, wenn du ins dunkle Wasser reinguckst, sehen die Angreifer aus der Luft das nicht. Und von unten sieht der Hecht quasi diesen hellen Bauch, sieht ja nicht so gut gegen das helle Sonnenlicht. Das sind alles so biologische Sachen, die einfach auch sinnvoll sind, die sich über Jahre so eingespielt haben. Das nennt man dann also Evolution, evolutiv quasi, die haben Vorteil gebracht. Fische sind oben dunkel, unten hell. Sieht man nicht so gut.
Und man sieht es dann ja auch, schön, wenn ich mal so reingrätsche, aber man sieht es ja dann auch sehr gut, wenn der Fisch nachher stirbt, drehen die sich meistens, dann hat man die helle Seite oben und die dunkle nach unten. Das heißt, er ist für den Raubfisch von unten auf einmal wieder gut zu sehen, weil er sieht den dunklen Kontrast und der Vogel sieht von oben den weißen Bauch.
Genau. Also so das, und wir sehen die dann auch viel schneller. Ein toten Fisch im Wasser, so zack, den hellen Bauch, oh, guck mal, da ist ein Fisch und so, das sieht man ja sofort. Und beim Hecht ist das halt ähnlich, um wieder zurückzukommen, quasi zu dieser Bleikopffrage. Da erschließt sich schon erstmal, warum ich leichter fischen sollte, weil er gerne nach oben jagt. Und dann ist es natürlich auch so, wie du gesagt hast, der Köder muss konstant laufen, wenn man sich auch diese, nochmal zurückzukommen auf die Biologie von dem Hecht, man guckt sich die Rückenflosse an, wie weit die nach hinten versetzt ist. Und man kann sich dann angucken, wie ein Hecht quasi, es gibt auch sehr gute Studien dazu, wie so ein Jagdablauf, also quasi, oder wie ein Angriff von einem Hecht motorisch gesteuert wird über den Körper. Das heißt, er macht so einen bekannten S, eine S-Form, also er fixiert die Beute an, er schätzt ungefähr ab, wo die Beute ist, nach seinem Angriff macht eine S-Form aus seinem Körper und schießt dann wie so ein Flitzebogen quasi los und geradezu. Also er kann dann während dieses Angriffs diese Richtung, die er ansteuert, nicht mehr so stark ändern. Das heißt, er muss abschätzen, wo der Köder ungefähr ist, wenn er angreift. Also wenn er den Köder erreicht. Genau. Und allein deswegen macht es auch schon sinnvoll, den Köder monoton quasi, wenn ich dann auf einmal, der Hecht hat sich zum Angriff entschieden, das sind natürlich Millisekunden, das ist auch quasi, und ich ziehe meinen Köder und der sackt dann auf einmal schnell ab, dann schießt der Hecht einfach vorbei. Also,
okay, das ist interessant.
Das sind ja auch viele Sachen, die wir jetzt zum Beispiel durch solche Waterwolf-Kameras immer mehr sehen, also Unterwasseraufnahmen, dass wie viele Hechte sich zum Beispiel so einen Köder angucken, wie viele Attacken daneben gehen, das kriegt man so, viele sagen immer, Topwater-Angelei ist so ineffektiv, weil so viele Attacken daneben gehen. Ja, kann sein, aber es kann auch einfach sein, dass man dann mal die Attacken wirklich sieht, die es auf dem Köder gibt und du weißt ja nicht, was sonst passiert bei dir.
Ja.
Oh, das war ein kleiner Krautfetzen oder häng ich kurz auf den Grund gehangen. Naja, vielleicht auch nicht.
Ja,
also man weiß es halt nicht. Oder ein Schnurschwimmer oder sonst was. Also ich meine, da gibt es so viele Sachen, die wir da nicht sehen, was ja auch das Hobby so spannend macht. Aber
ich glaube, das meiste möchte man auch nicht.
wahrscheinlich nicht.
So eine Woche am Wasser war und wirklich fast seit Schneider nach Hause gegangen ist, da will man nicht sehen, was da alles noch vorbeigeschwommen ist. Ne? Eine Sache, bevor wir den Hecht jetzt hier wirklich dann nochmal abhaken und zu den anderen Fischen kommen, jetzt mal rein vom Sehen nochmal abgesehen, ein Wortspiel, auch nochmal vielleicht an den Angeleinsteiger adressiert. Natürlich als versierter Angler weiß man das, aber der Hecht sieht ja nicht nur, sondern er hat auch noch ein anderes Sinnesorgan, um das nochmal kurz mit aufzugreifen.
Seitenlinie wolltest du wahrscheinlich
drauf
hinaus. Ja, genau. Also die Seitenlinie, als versierter Angler weiß man das wahrscheinlich auch, dass Fische eine Seitenlinie haben. Als Einsteiger weiß man das auch. Die Funktionsweise ist relativ einfach. Seitenlinienorgan ist ein druckempfindliches Organ quasi unter Wasser.
Mhm.
Und die Hechte oder die Fische haben quasi an der Seite diese Linie, die man auch häufig sieht. Das sind offene Stellen quasi, oder da dringt quasi Wasser unter die Haut ein. Unter diesen Kammern sind Haarsinneszellen drin. Und wenn das Haar quasi in eine oder andere Richtung gedrückt wird, dann kann der Fisch damit quasi einen Druck oder einen Reiz wahrnehmen und weiß dann, kann das umrechnen in eine Information, wo ein Fisch oder wo eine Beute oder wo eine Gefahr oder wo sonst was irgendwo vorkommt. Also es ist so ein bisschen ähnlich wie unsere Ohrsinneszellen. Also wir haben ja auch Haarsinneszellen im Ohr, die auch ähnlich funktionieren. Quasi wenn der Schall kommt, dann kippen die zur Seite und dann haben wir einen Reiz, den wir wahrnehmen können. Unter Wasser macht das natürlich mehr Sinn, weil sich der Druck einfach viel besser ausbreitet. Wir kommen ja heute nicht auf den Wels zu sprechen, aber es gibt auch auf der MFB einen interessanten Artikel zum Wels. Die sind natürlich Meister da drinne. Die können mit ihren Barteln und mit ihrer Seitenlinie so viel und so detailliert aufnehmen, wo Fische sich gerade befinden, auch über so lange Strecken.
Das ist ja Wahnsinn. Du hattest da, glaube ich, geschrieben in dem Artikel, dass er über welche Strecke kann er das noch nachverfolgen, ein Beutefisch?
Das war auf Körperlängen bezogen und ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, ob es 3 oder 5 Körperlängen von einem Wels quasi waren. Also einen 2
Meter. Muss man sich mal überlegen, also quasi wie der Fußabdruck des Fisches, des Beutefisches, das kann er nachvollziehen.
Unter Wasser quasi, also der kann dann 2 Meter Wels, glaube ich über 10, 12 Meter, kann der noch, wenn der Fisch schon da war, kann der noch 10, 12 Meter danach quasi erkennen. Das ist so, das ist ein abgefahrenes Sinnesorgan, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Und Hechte zum Beispiel nutzen das auch sehr stark. Auch blinde Hechte jagen ja noch relativ erfolgreich. Also überleben auch noch. Während zum Beispiel blinde Barsche, wobei wir gleich drauf zu sprechen kommen, oder blinde Barsche habe ich selten gesehen, weil Barsche noch viel mehr Augenräuber sind als Hechte. Und Genau, die nutzen aber auch dieses Sinnesorgan, was natürlich auch von Gummifischen wieder angesprochen wird. Das heißt, ein Gummifisch mit einem großen Paddelschwanz auf Hecht und so, die einfach die Bewegung machen, das ist für den schon, das nimmt er schon wahr. Also, und wenn der dann halt noch monoton läuft, der kann ihn anvisieren, kann ihn gut angreifen, dann laufe ich nicht verkehrt, nicht Gefahr, jetzt sind viele Fehlbisse zu kriegen. Oder?
Also Leute, ihr merkt schon, da steckt unwahrscheinlich viel Wissen hinter. Ich würde euch auch gerne mal ans Herz legen, googelt einfach mal MFB Newsroom. Da findet ihr wahnsinnig viele Artikel mittlerweile von Martin, sehr, sehr interessant, und die können euch vielleicht den ein oder anderen Vorteil am Wasser auch verschaffen. Ja, jetzt haben wir über den Hecht sehr viel gesprochen. Wir haben jetzt noch den Zander und den Barsch hier auf dem Zettel. Womit wollen wir weitermachen?
Mit meinem Lieblingsfisch, dem Barsch vielleicht?
Ja, das ist ja nicht nur dein Lieblingsfisch. Du hast übrigens hier unseren Barsch-Hoodie auch gerade an. Ja, ich sehe ihn. Und der ist ja nicht nur dein Lieblingsfisch. Ja, in der allgemeinen Wahrnehmung würde ich jetzt sagen, hat er seit Jahren jetzt mal den Hecht abgelöst und den Zander, und ist jetzt ein richtiger Fokusfisch geworden.
Interessanterweise, da habe ich gerade, also ich angel sehr gerne auf Barsch, aber vielleicht auch, weil in Berlin, ich komme auch aus Berlin, und vielleicht auch, weil in Berlin Barsch noch eine der Fischart ist, die man relativ gut fängt, tatsächlich in den Gewässern, obwohl mir andere oder Guides in den sozialen Medien immer anderes klar machen, anscheinend gibt es auch mal mehr Fische. Aber jedenfalls, genau, zum Barsch, der ist ein absoluter Trendfisch geworden, und da habe ich auch tatsächlich einen aktuellen Raubfisch, einen Artikel darüber geschrieben, warum der Barsch.
Na klar, du schreibst für den Raubfisch auch das
Ganze. Ja, ich schreibe auch relativ viel für den Raubfisch noch, neben MFB quasi, und da ist jetzt gerade ein neuer Artikel draußen für genau, warum der Barsch dann Trendfisch geworden ist, auch biologisch begründet, tatsächlich auch viele Aspekte, auf die wir gleich
noch. Hast du die Ausgabe vielleicht sogar noch im Kopf?
Das muss ja dann 1,20 sein. 1,20. Also die aktuelle Ausgabe ist das jetzt gerade.
Naja, da könnt ihr mal vorbeischauen, da wo es Angelzeitschriften gibt, im Angelladen oder manche gut sortierte Fachhändler vielleicht auch vom Raubfisch, die Zeitschrift, einfach mal die aktuelle Ausgabe mal anschauen.
Ich habe auch von dem Raubfisch tatsächlich die Genehmigung tatsächlich nach 2 Monaten, also wenn den nächsten Raubfisch kriege ich, die Artikel als PDF zugeschickt und stelle die online auf meiner eigenen Website martinfriedrichs.de. Online, und wir können auch mal, da habe ich auch schon drüber nachgedacht, mit dem Raubfisch mal drüber sprechen, ob wir die nicht auch auf die App packen können, diese Artikel. Ich denke, das müsste möglich sein.
Ja.
Vielleicht können wir die da einfach.
Sehr gerne.
Packen. Die sind nämlich auch, also die sind ergänzend noch zu den MFB-Artikeln, und die sind teilweise manchmal ein bisschen umfangreicher noch oder noch ein paar andere Aspekte mit drin. Das ergänzt sich immer, viele Sachen ergänzen sich da einfach. Aber genau, es geht um den Barsch, und auch da kann man sich wieder als Angler, als Angler, ja, auf Barsche kann man sich Gedanken machen, was da biologisch eine Rolle spielt, wenn ich einen Köder wähle zur Barschangelei. Und wir haben dieselben Aspekte wieder. Wir haben wieder die Maulspaltenlimitierung. Das heißt, die Ködergröße ist entsprechend kleiner. Wir haben das Farbsehen, diese gelb-grünen Töne. Aber was wir jetzt zum Beispiel haben, im Gegensatz zum Hecht, ist eben, dass, da gibt's auch schöne Studien zu, wie, Barsch, Zander und Hecht Beute attackieren. Mhm. Und beim Barsch ist es zum Beispiel so, dass der eine Beute, die er Hecht und Zander attackieren einmal, wenn es nicht klappt, lassen sie es bleiben. Auch übrigens sehr spannend für die Köderwahl tatsächlich, oder für die Köderführung auch sehr spannend. Wenn diese eine Attacke nicht funktioniert, dann war es das gewesen, dann muss ich wieder was anderes probieren. Beim Barsch ist es so, der kommt im Schwarm. Barsche jagen sehr häufig im Schwarm.
Auch häufig in der gleichen Größe ungefähr.
Das ähnliche Größe, dazu, ja. Genau. Und dann kann ich einfach die attackierende Beute 3, 4, 5, 6 Mal. Allerdings auch sehr schnell. Das heißt, ein Köder trifft das Wasser, wird durchgezogen, die Barsche nehmen sofort wahr, schwimmen hin und attackieren das Ding. Beim Hecht oder beim Zander kann das sein, der Köder schwimmt durch, die Hechte oder Zander orientieren sich danach, verfolgen den ein bisschen, greifen irgendwann an. Beim Barsch ist das so, batsch, aus Wasser gesehen, zack, Attacke. Geht super schnell. Das heißt, das macht wahrscheinlich auch Barsche zu einem super oder zu einem neuen Trendfisch sozusagen, weil es einfach schnell, kurzweilige Angelei ist. Aber für unsere Köder natürlich dann entscheidend, ich habe was auffällig ist. Kommt das Wasser, macht viel Bewegung, macht viel Rabatz, und der Barsch nimmt das Wahr als Schwarm und attackieren den Köder. Und wenn ich einen Fehlbiss habe, ist es nicht ganz so schlimm, weil die kommen meistens noch ein zweites oder ein drittes Mal.
Um jetzt noch mal ganz kurz auf das Seefeld wieder zurückzukommen. Du hattest jetzt vorhin gesagt, der Hecht hat ungefähr, der schaut sehr gut nach vorne. Beim Barsch ist es jetzt anders, ne?
Genau, Barsch hat die Augen ja viel weiter an der Seite, viel zanderähnlicher zum Beispiel. Und ich glaube, das Seefeld sind, wie gesagt, hatte ich vorhin gesagt, 30 Grad. Und genau, das heißt, macht wahrscheinlich auch Sinn, wenn man so im Schwarm jagt, sieht man die Fische neben sich, wie sie sich orientieren, wo sie sich hinbewegen, und dann halt ein bisschen nach vorne, wo ich halt irgendwann dann die Beute zupacken muss. Aber vielleicht auch deswegen attackiert der Beute 2, 3 Mal, weil einfach auch die Fehlbissquote, sage ich mal, noch viel höher ist als beim Hecht. Das heißt, der schnappt zu, sieht ja gar nicht so, also ich kann mir das mal ganz schlecht vorstellen, tatsächlich ein Seefeld von 30 Grad nur, dann ist ja zum Beispiel ein Köder auch immer mal wieder aus dem Seefeld raus und nur auf einem Auge sichtbar und dann wieder nur auf dem anderen Auge sichtbar. Es muss relativ schwer sein, da eine gezielte Attacke hinzukriegen.
Ah ja, okay. Nur das klingt fast logisch, dass dann irgendwo die häufigen Attacken daraus resultieren, ja, weil er einfach dieses schmale Seefeld zur Seite hat. Zwar dadurch kann er beide Seiten gut abdecken, ja, aber das, der Köder ist...
Womöglich. Also ich kann es nicht, kann's natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber es würde auf jeden Fall Sinn machen.
Wir sprechen ja heute viel jetzt hier über, ich sag mal, resultierende Köderwahl aus diesem ganzen Sehvermögen der Fische. Gibt es denn da, Martin, Studien eigentlich zu, wie das sich beim Barsch verhält?
Also es gibt zum Barsch gibt es sehr, sehr viele Studien, weil zum Beispiel auch die Schweden sehr gerne am Barsch forschen und auch die Amerikaner machen viel zum Barsch interessanterweise oder zumindest zum Barschverwandten auch noch sehr viel. Und es gibt da ist so viel Wissen hinter. Also es gibt zum Barsch gibt's Studien, dass zum Beispiel Gummifische besser funktionieren als ein Spinner. So ganz einfach, weil, oder auf Dauer gesehen, zu Anfang, wenn ich dann an einem unbefischtes Gewässer komme, geht ein Spinner sehr gut, ich fange sehr viele Fische, die Fangrate sinkt relativ schnell dann irgendwann und der Gummifisch läuft besser. Es gibt zum Barsch...
Die haben also eine hohe Lernrate wahrscheinlich, die merken, Fische. Die verbinden das dann irgendwann, also unbefischtes Gewässer, Spinner, sehr hohe Attraktionen auf einmal, die Fische verbinden das dann aber irgendwann eben mit dem Risiko und dann bricht der Fangerfolg damit ab.
Da schreibe ich gerade einen Artikel auch für einen Raubfisch drüber, dass quasi die Lernrate von Fischen ist einfach enorm. Da gibt es auch super Bücher drüber, auch deutschsprachige Bücher, zum Beispiel was Fische wissen. Gibt es ein Buch jetzt, was relativ neu rausgekommen ist, über so Anekdoten quasi. Ja, Fische lernen sehr schnell. Fische, also Dorsch, man weiß es vom Dorsch, man weiß es vom Hecht, man weiß es von Forellenbarschen, man weiß es von Dorsch, Hecht, Forellenbarsch, Karpfen weiß man es. Die vermeiden einfach super schnell Köder oder bestimmte Beute.
Ja.
Und das Interessante ist, sie lernen es sogar noch von den Artgenossen auch noch. Das heißt, selbst wenn die selber noch nie mit dem Köder in Berührung gekommen sind, können die von den Artgenossen lernen, okay, nee, machen wir lieber nicht, greifen wir lieber nicht an. Und da müssen wir uns natürlich jetzt auch drauf einstellen.
So, dann waren wir jetzt gerade bei den Spinnern. Das bricht also relativ schnell ab mit dem Fangerfolg. Gummifisch ist ja sowieso gerade ein Trendköder. Aber jetzt waren wir dann nochmal bei der Größe hängen geblieben. Du sagtest, es gibt viele Studien dazu, aber gibt es da irgendwas erfahrungstechnisch zur Größe?
Also beim Barsch ist es halt, also man, ja, Barsch na klar nicht so groß wie beim Hecht, also man nimmt keine 30, 40 Zentimeter Köder für einen Barsch, aber auch da ist es wieder so, der kann, auch ein 40er Barsch, kann viel größere Beute fressen. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wie der Zusammenhang ist, wie beim Hecht sagt man ja, sind es teilweise bis zu 75% der Körperlänge. Beim Barsch ist es ein bisschen kleiner, logischerweise, weil er das Maul anders geformt ist.
Auch da haben wir wieder das Thema Maulspaltenlimitierung.
Aber es ist auch relativ groß. Also ein 40er Barsch kann auch relativ easy, oder nicht relativ easy, aber er kann wahrscheinlich einen 20, 25, 30 Zentimeter Beute vielleicht sogar fressen. Mhm. Obwohl 30 Zentimeter ist zu groß. Aber sagen wir mal 25 Zentimeter. Aber trotzdem angle ich nicht mit 25 Zentimeter Köder auf 40er Barsche, sondern ich nehme relativ kleine Köder, weil die eben auch durch das Jagdspektrum oder durch die Jagdart quasi diese Schwarmen, wenn ich als großer Barschschwarm komme, nehme ich mir kleine Fische, weil die häufig auch häufiger vorkommen. Das heißt, kleine Fische gibt es mehr im Wasser, die Größe gibt es häufiger, die
Art der Kirche. Okay, das habe ich so noch gar nicht betrachtet, weil der Barschschwarm wird ja jetzt nicht nach einzelnen Plätzen hinterher schwimmen, die sie unbedingt alle haben wollen, die 20 Zentimeter, weil die so lecker ist, sondern die suchen sich eher auch wiederum einen Schwarm und diese Schwärme sind logischerweise eher in der Tendenz kleinere Fische.
Ja, das ist ja auch... Auch wieder, das ist ganz einfache Biologie, Fische sterben übers Alter, das heißt im jungen Stadium kommen habe ich sehr viele Jungfische, sehr viele kleine, dann ist die Sterblichkeit unglaublich groß bei Fischen, also vom Ei zur Larve schon unglaublich groß und im Larvenstadium ist es noch viel größer und dann irgendwann habe ich halt diese, was weiß ich, 5, 6, 7 Zentimeter großen Fische, davon habe ich noch relativ viele im Wasser, die sind auch eine interessante, attraktive Beute und dann sterben die aber natürlich immer weiter aus, das heißt, ich habe natürlich, wenn ich angeln gehe, habe ich, bevor ich einen 40er Barsch fange, fange ich 20, 50, je nach Gewässer, 100 20er Barsche. Das heißt, davon sind viel mehr da. Das ist bei allen anderen Fischen ähnlich. Und dadurch natürlich stellen sich die Barsche als Schwarmräuber darauf ein und gehen auf diese kleineren Fische.
Das bedeutet auch da jetzt mal so als Orientierungshilfe, also wir bleiben mal so bei diesen gelb-grünen Farben, das ist immer eine ganz gute Wahl, wenn man erstmal möglichst viel abdecken will, also wie gesagt, wenn man so spezialisierte Sachen hat, besondere Gewässer, natürlich gibt es auch Tage, wo auf einmal ganz extreme Farben eben das sind, auf einmal fangen, aber ich sag mal jetzt als reine Orientierungshilfe gelb-grün. Und was würdest du sagen, wenn man als Barschangler losgeht oder seine ersten Barsche fangen will oder generell mit dem Barschangeln beginnen möchte?
Also genau, erstmal nochmal ganz kurz, wir sprechen immer hier von der Regel quasi, also nicht von Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen die Regel immer nur. Das heißt, die Wissenschaft kann auch nur, es sind immer Mittelwerte mit Standardabweichungen, sage ich jetzt einmal ganz wissenschaftlich ringsrum. Das heißt, wir können immer nur so grob einschätzen, was passiert. Aber die Tendenz ist einfach so, dass auch große Barsche relativ kleine Köder noch attackieren. Das heißt, wenn ich so einen 7 cm Köder ist wahrscheinlich das Optimale, womit ich noch große Barsche abgreife, aber auch kleine Barsche zur Attacke bringen kann quasi oder zu überzeugen kann.
Und wenn man das jetzt wieder nochmal mit dem Führungsverhalten abgleicht, wir haben jetzt beim Hecht gesagt, sehr konstantes Durchleiern, beim Barschangeln ist es ja oft so, dass man eher, ich sag mal, fast so kleine Jig-Bewegungen macht, der Gummifisch, also dieses typische auf dem Grund hüpfen, das wird wahrscheinlich wieder dem Sichtfeld in die Hände spielen, ja, dass er dann einfach häufiger durchs Sichtfeld beim Barsch auch überhaupt durchkommt.
Das ist auch, glaube ich, auch tatsächlich beim Barsch dann so durch diese Schwarmjagdstrategie, sodass einfach auch noch diese Konkurrenz zwischen anderen Fischen ausgelöst werden kann. Und dann dieses ganz, also man muss ja auch mal sehen, der Hecht jetzt, wenn er jetzt 70, wie gesagt, wir hatten gesagt, der ist 70 Zentimeter lang vielleicht und so und macht seine S-Form, um seine Beute zu attackieren und schießt dann los gerade. Der kann gar keine Richtungsänderung machen. Der Barsch, der ist ja viel wendiger, viel kleiner, viel schneller und so und der reagiert da auch viel schneller drauf, auf diese Richtungsänderung von der Beute. Und der findet es auch spannend, der Schwarm, oder vielleicht spannend, das ist jetzt sehr menschlich zentriert gedacht, aber die finden das ja auch, so eine Barschjagd sieht ja manchmal schon fast wie in einem Spiel aus, dass sie das super finden, da Beute hinterher zu jagen, rechts, links. Was man zum Beispiel bei Barschen auch wissenschaftlich, gab es auch mal eine MFB News dazu, ich weiß gar nicht, ob es das schon als Artikel noch gibt, aber könnt ihr wahrscheinlich nochmal machen, da gab es mal eine interessante Studie, dass Barsche aus Schwärmen gezielt Fische rausjagen, die größere Augen haben als der Durchschnitt. Super interessant, weil das sind Nuancen von Unterschieden. Also wirklich, das sind ja nicht auf einmal so, dass du eine Plötze hast, die auf einmal ein 3 cm großes Auge hat oder sowas. Würde ja auch ein bisschen komisch aussehen. Sondern das sind ja wirklich so kleinste Unterschiede. Die sind minimal größer als andere Augen. Und Barsche attackieren diese Fische sehr gezielt. So, das heißt, die können das wahrnehmen, die können das sehen. Barschauge ist und so sehr, sehr sensibel, kann sehr scharf sehen. Also beim Barsch sind das, glaube ich, 4 verschiedene Muskeln, die das Scharfsehen des Auges steuern. Das heißt, der kann sowas einfach wahrnehmen. Der ist ein super Augenräuber. Und der sieht dann einfach auch in dem Schwarm, okay, dieser Fisch hat ein größeres Auge. Oder er nimmt es wahr, vielleicht durch Reflexion. Man weiß es nicht genau. Und attackiert diese Fische, weil er die einfach anpeilen kann in dem Schwarm wahrscheinlich. Aha. Also die stechen heraus. Zack, die werden attackiert. So, jetzt würde man sagen, okay, ja, auch wieder sehr biologisch gedacht. Warum haben denn Fische überhaupt noch Augen? Warum sind die alle super klein? Ne? Ja, macht natürlich Sinn. Die müssen auch ein bestimmtes Größe vom Auge haben, damit ein bestimmtes Licht reinfällt und die was sehen können. Also mit einem größeren Auge kann ich wahrscheinlich als Plötze das Zooplankton, was ich fresse, besser sehen. Das heißt, evolutiv gesehen sollte die Plötze eigentlich ein ganz großes Auge haben, um das Plankton super zu sehen. Kommt allerdings dann wieder dieser Trade-off, dass dann die Räuber die Beute wieder gut attackieren.
Ja,
das heißt, so ein Spiel gibt es immer in der Natur oder gibt es sehr, sehr häufig in der Natur, immer sage ich ungern. Und das können wir natürlich auch nutzen für unsere Köder ganz häufig.
Also das wäre ja dann vielleicht mal spannend, dann sollten wir einfach mal ein Kleberaugen-Set mal in die nächste Box packen, um die Köder mal zu pimpen.
Also Kleberaugen-Set ist wahrscheinlich total, also Kleberaugen-Set mit reflektierenden, also mit Reflexfolie quasi, das wäre wahrscheinlich eine gute Sache für meine Köder, ja.
Okay, na das sind wieder ganz spannende Aspekte jetzt mal zum Barsch. Dann könnten wir ja gleich nochmal auf den Zander zu sprechen kommen. Da wird es vielleicht sogar nochmal in eine ganz andere Richtung gehen, auch nochmal das Kontrast sehen. Das würde mich jetzt auf jeden Fall gleich nochmal interessieren.
Da muss ich ganz ehrlich sagen, beim Zander gibt es nicht, oder ich konnte nicht ganz so viele Studien finden, weil zum Beispiel die Amerikaner sehr viel zum Wally, also die nahen Verwandten vom Zander, arbeiten und wenig zu unserem hier quasi heimischen Zander ist. Aber was natürlich beim Zander sofort auffällt, wenn man sich den einfach mal anschaut oder wenn man sich den im Dunkeln anschaut, sind diese Katzenaugen, die man so klassischerweise kennt. Und diese Katzenaugen kommen von der Schicht hinterm Auge, das Tapetum lucidum, also quasi eine lichtreflektierende Schicht im Auge des Zanders, ein sogenannter, oder viele nennen es Restlichtverstärker. Und das macht natürlich auch, spielt einen entscheidenden Punkt auf, nicht nur auf die Angelzeit, wann ich Zander angeln gehe, sondern auch auf den Köder, den ich wählen sollte, um auf Zander zu angeln. Du hattest es angesprochen, das Kontrastsehen ist aber bei Zandern ein ganz anderes als beim Hecht und beim Barsch zum Beispiel.
Nur noch mal ganz kurz auf diese spezielle Schicht im Auge zu sprechen, zu kommen. Das hat nur der Zander.
Es hat auch noch, frag mich jetzt...
Ja gut, ich meine, von den drei Fischarten, mit denen wir jetzt hier gerade sprechen, also der Barsch und der Hecht, die haben diese Schicht nicht.
Genau, ich glaube, der Kaulbarsch hat es noch und ich glaube auch ein Friedfisch, relativ interessanterweise, ich glaube, die Brasse oder sowas in der Richtung hat sowas auch. Also ich könnte nochmal genauer nachgucken, welche Fische, aber genau von den drei, von denen wir gesprochen haben, ist es der Zander und der Hecht und der Barsch haben das halt nicht. Mhm. Und das macht natürlich auch, also da... Wie immer die Frage, warum? Also so eine Schicht ist aufwendig zu evolvieren quasi. Also die bringt gewisse Kosten mit sich. Warum hat der Zander solche Schichten? Und na klar, die kommt natürlich daher, weil er die speziellen Jagdzeiten hat. Er jagt nachts oder zumindest Dämmerung, sehr, sehr stark in der Dämmerung, wenn andere Fische kaum noch was sehen. Also der Barsch zum Beispiel jagt ja auch in der Dämmerung, aber ein bisschen weiter früher. Und wenn es dann dunkel wird, dann gehen Barschfänge sehr stark zurück.
Genau, wie beim Hecht halt auch.
Ja. Beim Hecht auch, genau. Das kommt jetzt immer mehr. Also es wird jetzt immer mehr, dass Hechte und Barsche auch in der Nacht gefangen werden. Das passiert häufig an gut beleuchteten Stellen. Also es gibt auch zum Beispiel zum Barsch wieder eine Studie, die zeigt, dass die bei unglaublich geringen Lichtintensitäten noch sehr effektiv Insekten aus Verstecken rausjagen können. Mhm. Aber auch zum Beispiel, wir kennen es ja auch von jetzt immer ganz anderes Beispiel von Rehen. Es ist ja auch so, Rehe sind normalerweise tagaktiv und sind durch die Jagd quasi dämmerungs- und nachtaktiv geworden. Mhm. Und ich kann mir ein ähnliches Szenario für Fische vorstellen. Das heißt, wenn die normalerweise tagaktiv sind und stark beangelt werden, schicken die oder gehen die mit ihrer Aktivität mehr ins Dunkle und in die Nacht hinein, weil sie da weniger beangelt werden.
Tatsächlich, ja.
Kann man sich gut vorstellen. Noch nicht untersucht, aber nicht und kein unwahrscheinliches Szenario. Also ein Hecht jagt nicht gerne in der Nacht und ein Barsch auch nicht, die sind Augenräumer, die wollen die Beute sehen, die wollen fressen, aber wenn die Gefahr zu groß ist, gehen die in die Nacht. Beim Zander, um auch wieder auf den Zander zu kommen, wo wir jetzt eigentlich sind beim Thema, ist es so, der hat diese Schicht und diese Schicht behindert ihn eigentlich beim Jagen, weil die zu viel Licht reflektiert, das heißt tagsüber ist er mehr oder weniger fast geblendet von Licht.
Ah ja, okay.
So, das heißt, er liegt träge auf dem Grund, meistens sehr tief. Wenn man Zander am Tag angeln will, dann ist es zum Beispiel nicht die Kieskuhle, die ganz klar ist und so, dann muss ich die super tiefen Stellen aussuchen, sondern es sind vielleicht Flüsse, die trübe sind, da kann ich Zander auch am Tag fangen. Aber meistens ist es ja so Dämmerung oder Nacht ist der Zander. So, und dann ist es halt das Tapetum lucidum, was ihm einfach diesen Restlichtverstärker bringt und das bringt natürlich keine Farbe mit sich, also ist nicht, dass er dann auf einmal Regenbogenfarben sehen kann, sondern er sieht dann auch nur noch Kontraste.
Mhm. So.
Und das ist natürlich dann wieder für eine Köderwahl, ich nehme den Köder entweder wieder vielleicht UV-aktiv, der noch ein bisschen leuchtet, ein bisschen Farbe ins Spiel, oder ein bisschen also Leuchtkontrast quasi ins Spiel bringt, oder ich nehme einfach einen schwarzen Köder, der gegen den hellen Himmel, gegen den hellen Mond oder irgendwas in der Richtung noch einen
Kontrast. Das ist wahrscheinlich auch der Erfolg der aktuellen Zander-Wobbler, die es ja von einigen Anbietern momentan gibt. Ja, die sind ja fast alle schwarz, glaube ich, so oder blau, dunkelblaue Nuancen jedenfalls.
Und was wahrscheinlich die Zander, also genau, das auf jeden Fall, die sind meistens dunkel, wahrscheinlich würde auch was Helleres funktionieren, so ein bisschen was Helleres, aber was auf jeden Fall die Köder meistens gemein haben, ist, das sind keine Köder, die jetzt so wie Twitchbaits, die rechts, links, oben, unten laufen, sondern das sind eher so Köder, die auch relativ monoton auf einer Spur laufen und keinen nicht groß ausbrechen. Und das machen ja auch die meisten Zanderangler nachts. Ich bin da jetzt nicht so versiert, muss ich ganz ehrlich sagen, aber was ich so gehört habe, ist Steinpackung langwerfen, einleiern, monoton einleiern, damit der Zander eben auch die Möglichkeit hat, Köder anzuvisieren, zu attackieren und dann gefangen, also nicht der Zander die Möglichkeit gefangen zu werden, sondern wir haben die Möglichkeit, den Zander zu
fangen. Gibt es denn da noch Studien, Untersuchungen zum Thema der Größe? Jetzt haben wir ja beim Barsch und beim Hecht nochmal geschlussfolgert aus der Körpergröße heraus.
Gibt es wahrscheinlich auch, habe ich selber tatsächlich noch gar nicht so nachgelesen, also das, oder noch nicht so viel zu, bin noch nicht drüber gestolpert, sage ich mal so. Klar, aber es ist, wir haben wieder dasselbe Problem, Maulspalte limitiert, der Zander jagt ähnlich wie der Barsch, also auch mit diesem Unterdruckprinzip, okay, der Hecht macht es auch, der schießt dann auf die Beute drauf zu, das heißt, der muss den Köder ansaugen können und dann relativ schnell abschlucken können, der kann die ja auch mit den Hundszähnen ein bisschen festhalten, aber wie gesagt, die Gefahr, umso größer ein Fisch, also umso größer eine Beute ist, umso größer ist die Kraft der Beute, umso aufwendiger ist es, die Beute zu drehen und umso gefährlicher ist es, die Beute quasi lange Maul zu haben und die Gefahr steigt, dass die wieder entkommt, also darum sind Fische eigentlich gerne auf kleinere Beute als die Maximalgröße aus. Also weil sie die einfach mit einer höheren Sicherheit schnell auch wirklich zu fressen kriegen. Und nicht, dass ich da zum Beispiel ein Hecht, es gibt ja immer wieder diese tollen Videos mit den Hechten, mit diesen großen Hechten quer im Maul. Also wenn ein Meterhecht ein 75er Hecht quer im Maul hat und sowas. Und dann schwimmt er damit ewig durch die Gegend. Ich meine, die Gefahr, dass eine Beute während dieser Zeit entkommt, ist einfach unglaublich groß, wenn der Hecht mit diesem Ding durch die Gegend schwimmt. Und beim Zander ist es natürlich ähnlich, wenn der einen Köder quer vorne im Maul hat, der hat noch weniger Zähne als ein Hecht, noch weniger, also weniger Grip sozusagen, dass die Gefahr, er muss ja das Maul aufmachen, um die Beute zu drehen und dann, dass die dann die Beute entkommt, ist nicht gering.
Also ist da auch eher die Wahl, also ein kontrastreicher Köder beim Zanderangeln und auch eher lieber kleiner als zu groß zu fischen. Also ja, auch da Ausnahmen, also ich glaube, genau. Ich habe einen sehr, sehr schönen Zander als Beifang gehabt, weil ich auch den Köder damit überhaupt nicht gerechnet habe. Also irgendwie so ein 22 Zentimeter Wobbler, den habe ich mal in der Elbe über die Sandbank gescheuert und habe echt einen schönen Zander mitgefangen, aber das war gar nicht das Ziel. Ich dachte vielleicht eher, dass dann Welt steht noch, ja.
Ist aber auch so, natürlich, wenn du sagst jetzt Elbe, ich weiß jetzt nicht genau die genauen Bedingungen, aber natürlich, wenn ich ein trübes Gewässer habe, macht ein größerer Köder auch mehr her für die Seitenlinie und für vielleicht auch fürs Gehör, wenn da größere Kugeln drin sind. Und auch, also der ist natürlich auch leichter wahrzunehmen. Wir wissen ja nicht mal genau, was ein Zander jetzt sieht, wenn da jetzt ein 20 Zentimeter Wobbler vorbei rattert. Nimmt er den als 20 Zentimeter Beutefisch wahr oder sind durch die Trübung und durch das Licht und durch, was vielleicht durch die Strömung an Druckwellen weggenommen für die Seitenlinien, ist das ein 20 Zentimeter Köder oder nimmt er einfach nur wahr, da ist irgendwas, was sich möglicherweise fressen könnte und attackiert es erstmal. Also kommt ja auch noch dazu, wo du sagst, wie du immer sagst, es gibt immer diese Sonderfälle. Wenn ich ein sehr trübes Gewässer habe, kann ich natürlich auch einen riesen Paddelschwanz-Gummifisch nehmen und damit versuchen, Zander zu fangen, weil der einfach den Druck macht und den Zander aufmerksam macht und vielleicht attackiert er den dann. Also kann Sinn machen. Ne? Also man muss da so ein bisschen sich auch immer auf die Bedingungen einstellen. Aber als Einsteiger, wenn ich relativ sicher einen Zander fangen will, würde ich mich eher darauf verlassen, dass ich einen Köder nehme, der vielleicht um die 10 Zentimeter groß ist, großen Kontrast habe und gehe dann eher in der Dämmerung los als am helllichen Sonnenschein. Das ist wahrscheinlich wichtiger.
Also ein großer Kontrast bedeutet dann, wäre zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal sagt, eher den Zander in der Dämmerungsphase oder im Dunkeln sogar zu befischen, ein großer Kontrast zum, ja, der schaut ja von unten nach oben eher jetzt, ne? Liegt. Und was würde denn einen guten Kontrast haben?
Also die Schwarzfarben sind natürlich ein guter Kontrast oder also genau, beim hellen Mond ist dunkel ein guter Kontrast. Wenn das oben alles dunkel ist, ist natürlich ein hellerer Köder ein guter Kontrast.
Ja, okay, nee, das wollte ich einfach nochmal.
Also man hat das ja hier, war ja auch schon in der My Fishing Box drin gewesen von Zander Kant, die Kaulis zum Beispiel, der hat da so einen ganz bestimmten Begriff für, dass er quasi die Farben umgedreht hat. Seine Köder sind ganz oft unten dunkel und oben hell. Versucht damit quasi dieses Prinzip, was wir vorhin gesagt hatten, wenn ein Fisch stirbt und sich umdreht, auszunutzen für seine Köder. Ob man das jetzt unbedingt machen muss und ob das jetzt der super Bringer ist, weiß man nicht genau, aber es funktioniert ja anscheinend, da fängt ja auch seine Zander damit. Und das ist aber basiert natürlich auf diesem Prinzip tatsächlich, okay. diesen Köder zu enttarnen sozusagen. Ich glaube, enttarnen sagt er.
Enttarnen. Ja. Naja, dann haben wir ja jetzt mal diese drei Berichte zusammengefasst. Wie gesagt, ich lege euch nochmal ans Herz. Schaut auch nochmal rein. In der Podcast-Beschreibung werde ich die euch nochmal verlinken. Auch nochmal die Seite von Martin. Und vielleicht könnt ihr davon das ein oder andere auch für euch verwenden, für euren nächsten Angeltrip dann.
Also wir sind sehr weit über diese drei Artikel hinausgegangen, um nicht, dass man jetzt den Zuhörern zu viel verspricht. In den drei Farbsehen-Artikeln geht es nur ums Farbsehen, aber um den ganzen anderen Artikeln, die ich noch geschrieben habe, auch für die MFB oder eine MFB Blog, da sind einfach so viele Informationen teilweise drin, die für Angler interessant sind, dass man da einfach mal durchstöbern kann. Wir müssen uns vielleicht mal ein System der Ordnung da drin überlegen, dass man das schneller finden kann.
Genau, das wäre nochmal ganz gut. Und als zweites nochmal ans Herz gelegt, wir werden gleich nochmal einen zweiten Podcast auch abdrehen. Vielleicht, wenn ihr den jetzt hier hört, der zweite kommt dann auch demnächst mal raus. Da geht es um die Sterberaten von zurückgesetzten Fischen, auch ein Artikel, der online zu finden ist. Also wie gesagt, googelt am besten einfach mal MFB Newsroom oder schaut hier mal in der Podcast-Beschreibung vorbei. Martin, ich sage auf jeden Fall schon mal danke, dass du heute hier warst.
Wie immer gerne,
Andreas. Und ja, ich würde mich natürlich noch freuen, egal wo ihr das Thema gerade hört, ob auf Spotify, iTunes, Google Podcast, Deezer, wo auch immer. Vielleicht seid ihr noch so gut und lasst uns eine schöne Bewertung da, einen Daumen hoch. Vielleicht könnt ihr das mit einem Freund noch teilen, wenn ihr einen Kumpel habt, der auch sich gerne weiterbilden kann in dem Bereich, dann schickt ihm doch einfach mal den Link zum Podcast und dann hören wir uns nämlich beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin. Tschüss.
Ciao, ciao, Leute, und danke fürs Reinhören.